Moin, mein Name ist Nico Becks und herzlich willkommen zu einem neuen Becks Bund Stammtisch. Unsere heutigen Gäste sind Modus und Eddie von Teute Records. Und mit denen sprechen wir darüber, was das Faszinierende an Crews heutzutage ist. Worin liegt der Erfolg? Was ist der Grund, warum sie funktionieren? Und was ist vielleicht auch der Haken an der ganzen Sache? Darüber sprechen wir jetzt in dieser Runde beim Becks Bund Stammtisch. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ist auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, da bist du ja wieder.
Ja, Nico, da bin ich, zurück aus dem Urlaub.
Für unsere Gäste im Vorfeld einmal kurz: Janik hatte einfach 6 Wochen lang Urlaub und hatte keinen Bock, hier mit mir eine Aufzeichnung zu machen. Hat mir deshalb immer wieder neue Partner und Partnerinnen an die Seite gestellt, mit denen ich Folgen gemacht habe. Ich sag dir, wie es ist. Messlatte ist hoch gerade. Also, muss performen, damit du deine
Ja,
Position hier behalten kannst an der Stelle.
das gute Pferd, Nico. Das gute Pferd.
Ich bin mal gespannt, was du aus dieser Folge gezaubert hast, denn du bist gut erholt aus dem Urlaub wieder da. Du hast quasi das Team für dich organisieren lassen. Oder ist es hier deine Wunschkonstellation und dein quasi alles auf deinem Mist gewachsen, was heute hier
Nee,
passieren wird?
absolut nicht. Das ist tatsächlich, weil ich ja im Urlaub war, ich habe damit gar nichts zu tun.
Das
Gar
heißt, es
nichts.
ist auch eine Überraschungskiste und insofern ist es Marvin im Hintergrund, der ja schon die ganze Zeit grinst wie so ein Honigkuchenpferd, der quasi uns das eingebrockt hat, was wir jetzt hier die nächste Stunde durcharbeiten müssen.
Genau das.
Okay.
Marvin ist schuld, wenn man so sagen kann. Wenn es gut läuft, würde ich sagen, war es meine Folge und sonst war es Marvin.
Ja, okay, sehr gut. Dann sag doch mal, wer da ist überhaupt.
Yes, wir haben heute Eddie und Modus da. Die sind beide Teil von Teute Records. Und da unser Format ja leider so gebaut ist, dass wir immer nur zwei Gäste am Start haben, sind die beiden stellvertretend für ihre Crew hier. Schön, dass ihr da seid, Jungs. Moin.
Guten Tag, freut mich, Tachchen.
Also, ihr müsst jetzt so Sachen sagen, wie ihr eigentlich wollten, wir also alle 6+ Anhänge kommen, aber hat nicht geklappt.
Ja, die anderen sind auf den Festivals, glaube ich, hängen geblieben. Die sind die einzigen, die. Und wir sagen mal, Zoom, welchen Tag haben wir heute? Dienstag, Mittwoch, die
Ist es Tag
ansprechbar
oder
sind.
Nacht? Ist es Tag
Ja.
oder Nacht? Aber genau, das wäre ja so mal eine Frage. So, wie geht denn der Sommer gerade bei euch so ab?
Boah,
Ja, sehr, sehr intensiv. Wir haben ja nicht nur die Web-Festivals, wo wir Auftritte haben, sondern wir gehen ja ganz gerne auch nochmal privat auf Techno-Festivals feiern. Wir hatten jetzt letztes Wochenende auch einen Auftritt auf dem Techno-Festival, auf dem Feel, und da haben wir jetzt noch ein paar Auftritte. Also es ist natürlich anstrengend, aber es gibt auf jeden Fall tausendmal schlimmere Sachen und deswegen ist einfach alles gerade eigentlich ziemlich geil.
Und was ihr da
Man
wahrscheinlich
ist ja.
erlebt ist, ja, was ihr da erlebt ist, dass die Leute vor der Bühne abgehen, wenn ihr auf der Bühne draufsteht, ne? Oder wie ist so das Feedback, das ihr einsammelt?
Ja,
Ja,
also auf jeden Fall. Wir sind ja dafür, würde ich mal sagen, bekannt, dass wir Party machen können. Aber ja, zum Beispiel jetzt letztes Wochenende waren wir, wie gesagt, auf dem Techno-Festival, und bei Techno ist es ja eigentlich eher so, da ist es immer so ein bisschen komisch, wenn man auf einer Bühne steht und die Leute gucken einen an, weil ja eigentlich eher so das Konzept von Techno ist, was wir ja auch mögen, dass man halt zusammen feiert und, weißt du, zusammen halt vom DJ-Pult steht. Aber ey, wir machen da immer eine schöne Fete draus und feiern einfach, dann zur Not holen wir alle Leute einfach auf die Bühne rauf und dann
So
feiern
wie
wir da zusammen.
Deichkind, so wie Deichkind damals, haben wir alle auf die Bühne geholt.
Stark. Stark. Es ist aber auf jeden Fall, glaube ich, dann auch so, also für Festivals ein sehr dankbares Setup, denn die Leute haben Bock zu feiern, ne? Oder was ist euer Eindruck, wenn ihr so über ein Festival Sommer geht?
Jeden Fall. Also, ich hatte letztes Jahr, dachte man ja eigentlich schon, dass nach Corona jetzt alle irgendwie richtig motiviert sind, aber irgendwie jetzt dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass letztes Jahr alle noch so ein bisschen so, waren noch so ein bisschen wieder neu, erstmal wieder reinkommen in so einen Feiersommer. Und jetzt dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist wieder alles normal und alle sind wirklich, haben ihre Phasen überstanden von den 2, 3 Jahren Auszeit, und ja, macht Spaß auf jeden Fall.
Janik, du hast ja das Festival, das wir zusammen erlebt haben, ja nur VIP und quasi auf Sänften getragen über Splash-Gelände quasi verfolgt.
Und ja.
Ja, genau. Und dann die Auftritte allerhöchstens aus einer VIP-Area über den Wolken des Geländes.
Nicht von dir auf andere schließen, Nico.
Ja, stimmt. Aber also richtig Modus Moshpit hattest du nicht, ne?
Nee, aber hatte ich auch noch nie. Bin ich irgendwie nicht der Typ für den Moshpit. Ich bin so schon
Bist
gerne
du dir
vor
zu
dem.
fein für, wa?
Ja, der feine Herr.
Ich habe einfach zu viel Angst. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie ist es einfach nicht so mein Film. Schon gerne vorne stehen und mit drin sein, aber nicht erste Reihe kämpfen. Das muss auch nicht sein bei mir.
Ich finde auch, dass diese Moshpits-Sachen, das ist natürlich auch jetzt so ein bisschen, alles ein bisschen, also jedes Konzert besteht ja nur fast aus Moshpits. Und eigentlich gibt es ja, also meiner Meinung nach, gibt es auch super geile Konzerte, wo es nicht darum geht, so unbedingt den krassesten Moshpit, sondern einfach so, wo die Person auf der Bühne halt eine geile Show liefert und eine krasse Atmosphäre schafft. Das finde ich auch immer geil.
Stichwort Peter Fox auf dem Splash zum Beispiel. So, der ist, glaube ich, ohne Moshpit ausgekommen und die Show an sich war trotzdem einfach sehr krass. War halt die ganze Bühne voll, 50 Leute oder was darum geturnt sind, so, das war schon geil.
Genau, ich wollte mir gerade eine wunderbare Überleitung bauen mit, das war eine riesengroße Crew, die auf der Bühne stand und auf jeden Fall als Kollektiv sehr performt hat. Und darüber wollen wir so ein bisschen uns unterhalten, ne? Also,
genau.
Was hast du, Janik?
Ja, ich habe es ja eben in der Einleitung schon gesagt, die beiden sitzen hier stellvertretend für ihre Crew Teute Records und daneben her gibt es ja natürlich noch diverse andere erfolgreiche Acts, 01099, 1 und 2 Boys, Tiefpasskommando und so weiter und so fort. Das ist im Deutschrap gerade sehr viele Crews, sehr erfolgreich. Und dem Phänomen wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen und fragen uns diese Woche, warum funktionieren Crews im Deutschrap aktuell so gut?
Ja, sag mal was. Ja. Ihr müsst jetzt erklären, warum ihr so geil seid.
Die eine Antwort.
Also es ist natürlich erst. Also ich kann mal so anfangen. Einerseits, also man muss ja natürlich erstmal sich seine eigenen, sag ich mal, Privilegien, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, bewusst sein. Aber wenn man halt eine Gruppe ist und man hat jetzt innerhalb der Gruppe, hat man so, sag ich mal, seine 1, 2, 3 Aushängeschilder, die so wichtigen Marken sind, die so nach vorne gehen, das Aushängeschild sind. Und dann macht man zusammen halt, dann geht man zusammen aus Konzertschicht auf der Bühne zu 6. Und das, man fühlt sich in der Gruppe wahrscheinlich sicherer auf der Bühne, selbstbewusster. Es gibt nach außen hin so ein Crew-Ding ab. So, die Leute feiern auch einfach so Crews, so dieses, wenn sie sehen, das sind auch wirklich Atzen und das ist eine Crew, die zusammen ihr Ding macht. Das feiern die Leute und man ist halt so als Gruppe auf der Bühne stehen. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn du jetzt da alleine deine Show wuppen musst, 1,5 Stunden. Deswegen, man hat da schon ein paar Vorteile und andererseits, vielleicht sind das auch so banale Dinge, dass man halt auch zu sechs, also oder als Gruppe, also im Musikschaffungsprozess halt verschiedene Einflüsse hat. Man kann mehr produzieren, weil man mehr Leute hat und man kann einen größeren Output schaffen und kann einfach richtig Power geben. Ja, gute Dinge. Das sind noch nicht alle.
Es gibt ja jetzt verschiedene Perspektiven, über die wir quatschen können. Das ist ja einmal das, warum man jetzt denkt, warum es erfolgreich ist oder wie natürlich aus unserer Perspektive, warum irgendwie, ich denke mal auch einfach, dass es halt bestimmt sich auch viele Leute damit identifizieren können, wenn die halt irgendwie an den eigenen Freundeskreis denken. Da hat man immer den einen Charakter, der irgendwie immer als erstes besoffen ist und dann sieht man den sozusagen halt dann auch irgendwie in der Rap-Crew oder sowas. Und klar, wie Eddie auch schon meinte, dieses Live-Ding ist natürlich halt einfach ein mega Vorteil. Und ich persönlich, für mich, so das Erste, an was ich denke, ist halt einfach, ich würde ehrlich gesagt das Ganze, was wir gerade machen, gar nicht gerne alleine machen. So, das ist so für mich persönlich die Perspektive. So, ich bin einfach froh, dass ich irgendwie, weißt du, mit meinen Freunden das zusammen machen kann. Und wahrscheinlich kommt dann halt irgendwie diese Magie rüber, dass man halt so ein wirklicher Freundeskreis irgendwie seit 15 Jahren ist. Und ich denke mal, bei anderen ist es ja auch nicht anders.
Und ja, die Sache ist halt natürlich auch, wenn man jetzt jeden Einzelnen aus einer Crew nimmt, ist wahrscheinlich, also es ist unwahrscheinlich, dass eine einzelne Person jetzt so eine riesen Solo-Karriere geschafft hätte. Aber wenn man, also natürlich gibt es in Crews, in anderen Crews gibt es ja natürlich diese ein, zwei Leute, die mal herausstechen, die dann, was weiß ich, noch mehr Insta-Follower haben, noch größere Hits und so. Aber so, man hat halt um sich rum Leute, die einen sozusagen auch mal sagen, wenn was scheiße ist, was zu feiern, so. Das ist alles so Sachen, die einen, also sie geben halt einfach so Selbstbewusstsein, sag ich mal, im Endeffekt des Tages, weil du hast deine wirklichen Leute, mit denen du quatschen kannst. Und ja, du musst nicht alleine dir irgendwie alles ausdenken. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch manchmal anstrengend.
Ja, es ist, ich finde da so ein, zwei, das ist anstrengend, das finde ich gut. sehr, auf jeden Fall sehr anstrengend. Und ungefähr jede Crew, mit der ich in der Vergangenheit zu tun habe, erzählt dir auch genau irgendwie so ein bisschen, dass es sehr, sehr anstrengende Momente gibt, aber dass natürlich auch die Dynamik einen echten Vorteil hat. Jetzt sind wir ja, ich habe da eben so nebenbei beim Reden drüber nachgedacht, was eigentlich die Crews waren in den vielleicht letztens 10, 20 Jahre, seit Agro Berlin oder so, mal ein bisschen durchgeht, in welcher Konstellation es das gegeben hat, wie die funktioniert haben, was die Gründe dafür, dass sie funktioniert haben. Und da fällt schon auf, dass wir immer mal dekadenhaft Leute hatten, die so für einen gewissen Zeitraum vielleicht Dominanz hatten. Aber gerade habe ich schon das Gefühl, Yannick, dass wir also unheimlich viele verschiedene Camps haben, wo das Individuum gar nicht mehr so relevant ist, wie es auch in der Vergangenheit gewesen ist. Denn selbst wenn du auf Aggo guckst, auf 187 guckst oder so, sind trotzdem die Individuen, die viel stärker herausstechen, als das vielleicht aktuell gewollt ist. Ne? Oder interpretierst du das anders?
Nee, absolut. Also ich finde auch, was du ansprichst, früher diese Aggo-Berlin-Zeit, das war in meiner Wahrnehmung, waren das immer Solo-Artists, die dann vielleicht auf Label-Samplern zusammengekommen sind und so nach außen halt dann dieses, gab es dieses ja, Label-Konzept und dieses Gruppending irgendwie, aber das ist jetzt aktuell schon deutlich anders, dass da auf jeden Fall die Crews an jeder Ecke aus dem Boden sprießen. So. Und das Konzept an sich finde ich auch cool. So, ihr habt es ja eben auch angesprochen. So, ihr seid seit, weiß ich, 15 Jahren befreundet, hängt zusammen rum und jetzt macht man zusammen Mucke. So, und das ist ja, keine Ahnung, BHZ ist ja ein ähnliches Beispiel. So, ich finde, das hört man auch teilweise sehr, sehr schön raus. Einfach. Das macht einfach Spaß. Das ist so eine. Ja, weiß ich nicht, so eine, ohne das jetzt irgendwie Disrespect zu meinen, aber so eine lockere Herangehensweise irgendwie an die Musik. So, das merkt man aber, dieses aus der Freundschaft raus wird halt Mucke, wird das Hobby zum Beruf gemacht, so mäßig.
Ich meine, war es nicht schon immer so, dass am Anfang gab es doch immer Crews. Also es gab ja Rap-Crews schon immer. Und ich glaube, das ist halt, im Hip-Hop gab es ja auch immer Crews, Graffiti-Crews. Breakdance-Crews, das ist einfach
Hip-Hop, das hat ja auch keiner, ja, hat ja auch keiner alleine zu Hause irgendwie angefangen, seine ersten Raps zu machen, sondern man brauchte immer mindestens den einen Kumpel, der irgendwie bei Audacity Play gedrückt hat oder was oder auch immer.
Wollte ich gerade sagen, der Audacity hatte, aber nee, das ist ja...
Ja, so halt. Ja. Und ja, das ist ja im Endeffekt für uns, für mich persönlich ist auch einfach ja das, was auch Spaß macht. So. Und bei uns ist natürlich auch einfach keine Sache, die man jetzt großartig strategisch geplant hat, sondern wie du auch gemeint hast, Yannick, das ist halt einfach so entstanden. Und ja, so, wir haben halt damals zusammen abgehangen, Mucke gemacht und dann ist halt alles so gewachsen. Und es gibt bestimmt natürlich auch noch diesen Aspekt, wie jetzt, sage ich mal, bei irgendwelchen Bands, dass dann halt Leute, die dann Fans zum Beispiel von der Band sind, die suchen sich dann halt ihren Charakter raus und weißt du, analysieren dann, wie ist der und jeder hat dann so seinen Liebling und sowas. Das sind natürlich auch alles coole Sachen.
Inwiefern war denn das, was es davor gegeben hat, auch Vorbild oder Role Model, Vorbild klingt das wie so, aber das, was es vorher an Crews gegeben hat, inwiefern waren das auch doch schon Vorbilder, um am Ende so etwas bei euch entstehen zu lassen, wie ihr es habt? Also gab es da Crews, gab es da bestimmte Camps, die euch beeinflusst haben darin, dass so wollen wir das auch, also wir wollen auch so eine Dynamik, also nicht so, wir wollen so sein wie die, aber weißt du, was ich meine, aber so diese Dynamiken sind unser Ziel. Gab es das am Anfang?
Ja, yeah, also man könnte jetzt natürlich, also sag du erstmal.
Ich würde vielleicht nicht sagen, dass es unser Ziel war, weil es hört sich immer so an, als ob man das alles wirklich, wir haben halt ungefähr, sage ich mal, 2011 so angefangen, das erste Mal Mucke im Kinderzimmer zu machen. Mhm. Und da wäre es vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, wenn wir da irgendwie ein Ziel gehabt hätten, so und so zu werden. Aber man hat natürlich, wurde natürlich von sehr vielen Crews geprägt aus Berlin, hauptsächlich natürlich sowas wie Busbox. Kann man natürlich nicht leugnen, dass wir das natürlich damals sehr viel gehört haben und das im Endeffekt auch für uns so die Kings waren. Insofern auf jeden Fall.
Ja, safe. Also ist natürlich jetzt so, sagt glaube ich jeder Berliner mit Bassbox und Sekte und sowas, das war natürlich, aber ich würde auch sagen, KZ war auf jeden Fall auch was, also was jeder einzelne von uns Hardcore gefeiert hat, Hardcore gepumpt hat und auch ja, das war auf jeden Fall eine Band, die einen sehr, sehr geprägt hat, sage ich mal. Was heißt geprägt? Jetzt nicht schon, also man hat die einfach gefeiert als Jugendlicher, als Terramax war und dachte sich, Alter, geil, das ist einfach geil, geile Atzen, geile Musik, geht ab auf Konzerten und so scheinlustige Typen zu sein. So, man hat das Gefühl, die haben einfach Spaß so. Weiß man nicht, was in dem privaten Leben abgeht, da damals als 40-Jähriger, aber man dachte sich einfach, Alter, das ist doch geil, also das war auch mal so.
KZ ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass die ja auch einfach so ihren bestimmten Crew-Humor hatten, sage ich mal, oder Style hatten und den haben sie dann halt einfach irgendwie nach außen getragen und der kam dann halt einfach sehr gut an, weil es wahrscheinlich auch einfach authentisch war und
Ja, das ist halt so bei KZ, da sieht man halt natürlich auch, wenn jetzt ein Tarek ein Solo-Album macht, was halt natürlich was auch überkrasses so, aber man hat es nicht gefühlt, das hat jetzt so die Resonanz, was jetzt ein KZ-Album bekommt oder so natürlich, aber daran sieht man halt natürlich auch, dass die Leute wahrscheinlich, also die Leute, die Musik konsumieren, einfach auch die Crew meistens feiern. Einfach die Crew, nicht die einzelnen Leute. Also natürlich hat man seinen Liebling, aber die Crew ist das.
Aber das ist doch auch in dem Bewusstsein dann jetzt auch schon im Prinzip so Fluch und Segen zugleich. Denn ich würde gerne mal über die Individualität in so einem Prozess sprechen. Also was man daraus machen kann und wie das Ganze dann abläuft, wenn man das als Crew macht und was das bedeutet für die eigenen Vorlieben. Also ihr seid jetzt ein paar Jahre dabei. Da wird es am Anfang ja relativ klar so gewesen sein, es gibt eine Idee und wir rennen bald alle gemeinsam in die eine Richtung. Aber dann fangen an, sich Individuen mehr zu individualisieren, gerade wenn es um Kreativität geht. Wie beschreibt ihr den Prozess bei euch?
Also das ist, wenn man uns sechs in jeder einzelnen Studio stecken würde, es würden sechs komplett unterschiedliche Tracks rauskommen. Aber wenn wir zusammen im Studio waren jetzt die letzte Zeit, dann haben sich meistens so kleine Grüppchen gebildet, die dann so Songs gemacht haben. Und in letzter Zeit haben wir auch vermehrt jede einzelne Musik gemacht, weil es natürlich auch wichtig ist, dass jeder einzelne sich auch für sich weiterentwickelt, damit halt die Mucke als Crew auch geiler wird. Aber so bis jetzt war es uns auch immer wichtig, auch wenn jetzt ein Song nur von einem rauskommt oder von zwei, dass da trotzdem Teute Records steht und nicht der einzelne Name. Das haben wir bis jetzt halt immer so gemacht. Und das hat sich als bewährt herausgestellt, sagen wir mal so. Aber natürlich der kreative Prozess kann auch sehr anstrengend werden. Wir stecken jetzt gerade in unserer Release-Planung und planen mal mit sechs Leuten mit unterschiedlichen Musikgeschmäckern einen Release, so welcher Song jetzt rauskommt, sowas. Das ist sehr schwierig, aber bis jetzt haben wir es sehr gut geschafft und wir haben uns noch nicht irgendwie die Augen ausgekratzt gegenseitig.
Und im Endeffekt ist es ja auch das bezogen jetzt auch auf Musik. Es gibt ja aber auch noch andere Bereiche und ja, da ist es eigentlich echt immer auch einfach cool. So, da hat im Endeffekt, würde ich auch sagen, jeder hat auch seinen Freiraum, um irgendwie auch sich individuell zu entfalten, auf welchen, sei es jetzt visuell, musikalisch. Wir haben natürlich auch noch Lexer, der politisch aktiv ist. Genau, so, da ist eigentlich weder, dass man sich jetzt zu sehr auf den Sack geht, noch, dass jetzt jeder komplett frei dreht. So, ist eigentlich so, macht Spaß auf jeden Fall und funktioniert auch ganz gut.
Ja. Es ist halt insofern sehr, sehr spannend und das, da sagt ihr zwei, drei wichtige Punkte, dass die individuelle Entwicklung sehr wichtig dafür ist, um als Gemeinschaft sich auch selber weiterzuentwickeln, Einflüsse zu behalten. Schaffen das alle Teilnehmer auch immer, dass, also hat man sich darauf geeinigt, also zum Beispiel bei euch darauf, dass das erstmal darüber steht und alles andere darunter sich frei entwickeln kann? Oder ist dieser Prozess, den ihr beschreibt mit sechs verschiedenen Leuten, dass das auch wirklich zu, nicht handfestend, aber schon zu intensiven Diskussionen darüber führt, in welche Richtung man geht nach so ein paar Jahren?
Also es gibt auf jeden Fall sehr handfeste Diskussionen, aber im Endeffekt war für uns von Anfang an schon das Wichtigste, erstmal diese Crew bekannt zu machen, unsere Crew bekannt zu machen, so einfach nach außen zu präsentieren, für was wir stehen, was unser Ding ist, wie unsere Mucke klingt.
Ja. Und bei uns ist halt auch so, also das natürlich gibt's jetzt den, also es gibt natürlich den einen oder anderen, der, sage ich mal, jetzt mehr Talent hat im Rappen, der andere kann aber dafür die anderen Dinge viel besser. Und wichtig ist halt trotzdem, also es ist halt natürlich wichtig, dass wenn wir sagen, wir sind Teute, dass wir dann halt auch unser Fokus darauf richten und egal, was man auch macht, so, sei es, was weiß ich, einen Pressetext schreiben oder sei es irgendwie, keine Ahnung, irgendein Interview geben, so, dass halt jeder seinen Teil dazu beiträgt und dass es auch ausgeglichen ist im Endeffekt. Das ist auch wichtig. Also natürlich, nicht von jedem sind 100%, die gleichen 100%, aber wenn man halt merkt, so, da gibt's Schmühe, dann da ist gut.
Aber auf jeden Fall gibt es jetzt keine großartigen, so sage ich mal, ego-basierten Diskussionen, wer jetzt als nächstes irgendwie einen Song releasen darf. So, das ist eigentlich zum Glück, weil wir halt auch wirklich alle befreundet sind und man sich mittlerweile auch knallhart Sachen ins Gesicht sagt und Sachen dann auch einfach zeitnah aus dem Weg geräumt werden und man einfach eine offene Kommunikation hat. Zum Glück kein Riesenproblem.
Ihr habt ja gerade so Releases schon ein bisschen jetzt angesprochen und in der Einladung habt ihr auch schon gesagt, dass ihr selber irgendwie große Techno-Fans seid, jetzt auf Techno-Festivals gespielt hat. Und das ist, finde ich, auch so eine Gemeinsamkeit, die man gerade echt erkennt, so dieser elektronische, diese elektronischen Einflüsse im Sound auch einfach. Mhm. Was würdet ihr sagen, warum kommt das gerade so gut an? Also bei euch ist es ja offensichtlich auch wirklich ein, ich nenne es jetzt einfach mal privates Interesse an dieser Musik auch irgendwie so. Ja, woher kommt das? Was ist so besonders an diesem Sound gerade?
Naja, sagen wir mal so, Techno ist ja gerade jetzt nicht mehr, ist ja nicht mehr Hip-Hop, ist ja nicht mehr so eine Szene, sag ich mal. Das ist da auch, geht ja auch auf TikTok und so. Und überall, Techno ist ja schon, ich weiß jetzt nicht, ob Mainstream das richtige Wort ist, aber es ist auf jeden Fall sehr populär. Und so die ganzen jungen Leute, die gehen alle feiern und die haben Bock auf Party. Und es ist nicht mehr so die 90 Atzen, die sich im Bunker treffen und teilnehmen, sondern es sind halt einfach so riesige Partys und die ganzen DJs, die irgendwelche Berliner jungen DJs legen jetzt international auf und es ist einfach, und es macht ja, also auf Konzerten für die Leute, die dann da unten stehen, ist es auch einfach, ist auch geil, wenn es tanzbar ist, wenn man so einfach eine geile Zeit hat.
Im Endeffekt muss man ja auch sagen, da kommt das Aber noch gleich, das brauchen wir noch. Auch gerne, also sag gerne.
Nee, sag du erstmal.
Perfekter Stammtisch.
Ich wollte einfach nur sagen, die musikalischen Einflüsse gab es ja auch schon immer eigentlich, sage ich mal. Also überhaupt die ganze Musik, sowas wie, keine Ahnung. Es ist ja alles basiert ja auch auf sehr viel auf elektronischer Musik, überhaupt auch viele Hip-Hop-Aspekte. Aber ich denke jetzt aktuell so in den letzten 5 Jahren hat es schon einfach sehr viel mit Social Media zu tun, würde ich sagen. Also damals, wo wir 16 waren in Berlin auf Techno feiern gegangen sind, da gab es auf jeden Fall nicht auf Instagram irgendwelche Stories jetzt aus dem Club oder da gab es nicht auf TikTok, du musst jetzt den Tanzstil machen, dann bist du da cool, sondern da war es halt, sage ich mal, noch eine Subkultur und jetzt würde ich sagen, man kann schon sagen, es ist klar Mainstream geworden. Und die Leute, die wahrscheinlich die subkulturellen Sachen daran gefeiert haben, sind eher abgefuckt und alle anderen bedienen sich dem Genre. Aber hat wie immer viele Vor- und Nachteile.
Die Wohlstandsgesellschaft ist verweichlicht und geht nur noch zu so einer Musik. Die wollen nicht mehr echten Rap.
Das ist ja der entscheidende Punkt, ne? Denn den echten Rap, den gibt es ja immer noch.
Natürlich, und den wird es auch immer geben. Und ich habe auch das Gefühl, man kann schon
klar sagen, warum jetzt alle auch, sage ich mal, solchen Sound berappen, liegt jetzt nicht daran, dass die Leute leidenschaftliche elektronische Musikhörer sind seit Jahren, sondern es liegt natürlich schon daran, dass es halt ein Sound ist, der halt einfach gut ankommt und hier und da in gewissen Listen landet und naja, ihr wisst ja selber. Ja.
Anderes Thema.
Aber ey, das fand ich, Nico, ich meine, du hast es ja, glaube ich, auch gesehen auf dem Splash, der Chiago-Auftritt zum Beispiel so. Die Mainstage, das habe ich auf dem Splash noch nie gesehen, dass die Mainstage auf dem, weiß ich nicht, Nachmittag um 16:30 oder wann er aufgetreten ist, 17 Uhr, sowas von voll war. Und dann holt er da Otto raus und spielt mit Friesenjungen was ist es denn? Gabba-Song? Keine Ahnung. Und die Masse dreht durch. So, das fand ich, ob man den Sound jetzt mag oder nicht. Aber das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall, das so zu sehen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Live natürlich. Oder auch natürlich, wenn du einfach in den Club gehen willst, auf Hip-Hop feiern willst oder halt auch Hip-Hop gemischt mit Techno, dann ist es natürlich tauglicher ein bisschen, als wenn jetzt alle die Hände heben und auf 90 BPM einen alten Hip-Hop-Style machen. Auf jeden Fall, live ist natürlich bei uns auch ein Vorteil. Live geht das natürlich halt ordentlich ab.
Schon interessant, dass auch so der, ich habe ja gefühlt 30 Videos auf Social Media geteilt von diesem Flash-Wochenende. Und der Shirin David-Auftritt und der Chiago-Auftritt, das sind die, an denen sich die meisten Leute bei mir in der Kommentarspalte wirklich offensiv reiben und abarbeiten. Weil das beides nicht mehr das ist, Flash ist, dass sie lieben und dass sie für sich haben wollen.
Bei Shirin habe ich, glaube ich, sogar ein paar Pfiffe gehört, als sie auf die Bühne gekommen ist bei Hafti. Ja. Also ganz vereinzelt.
Die Leute sind auch hängen geblieben, weil ich sage, also ich finde es also natürlich ganz verstehen, wenn du sagst, es ist nicht mein Geschmack und ich finde es jetzt, ich finde nicht, dass sie jetzt, also was weiß ich, will mich jetzt auch nicht in ihr aufhängen, aber dass man jetzt sagt, okay, warum ist der jetzt die auf der Mainstage so, die hat da nicht mal, was weiß ich, kann nicht mal Schritte mit Texten, nicht mal selber, was hat das mit Splash zu tun, aber Bro, das ist einfach auch, ist einfach auch nicht mehr so.
Ja, dann geh halt zur nächsten Bühne und hör dir was anderes
an. Ja, es ist halt. So, Hip-Hop ist halt nicht mehr diese Szene, so von diesen paar Leuten, so, das hat sich halt voll geöffnet und so, die Leute, die darauf nicht klagten, so, tut mir leid.
Das wäre nochmal wieder eine andere Diskussionsbasis, weil ich da auch auf dem Splash für mich klare verschiedene Bubbles auch wahrgenommen habe, die, glaube ich, in sich, das ist ein bisschen so wie ein, ich nehme diese Baummetapher, schöne Grüße an Base, aber sie passt einfach so gut. Schneidest den Ast ab, buddelst ihn wieder ein und der eine ist ein bisschen dicker und größer, weil er sich schon weiterentwickelt hat und lässt ihn sich neu entwickeln. Und genau so ist das auch gerade. Das merkst du richtig. Und die Leute, die halt den Real Rap Hip-Hop wieder wie in den 90ern haben wollen, der ist vielleicht ein bisschen kleiner Sprössling und den Schneider untersteht halt vielleicht ein bisschen weiter ab und so. Aber es hat nichts mehr so viel mit dem zu tun, was jetzt vielleicht die Masse vor einem Chicago-Konzert da abgefeiert hat.
Ja. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch den richtigen Rap, hast du ja auch gesagt, es gibt ja auch noch an allen Ecken und es gibt ja auch Leute, sagen wir mal zum Beispiel wie unser Atze Louvre, der damit auch gerade auf jeden Fall nicht schlecht fährt und der auch einfach rappt, so, ohne jetzt irgendwie die großen Partygänger, so.
Und auch also der nimmt das, nimmt diese Bühne, wie hieß die, auf der er war?
Playground, glaube ich.
Playground war das, genau.
Da, wo wir auch waren, ja.
Ja, genau, nimmt die halt einfach gut mit. So, und da ist auf jeden Fall, das ist total geil. Und das ist, bin ich nämlich auch voll dabei, das ist das Schöne zu sehen. Aber wir sind ja eigentlich bei dem Thema Cruise.
Ja, und, ja, stimmt.
Wir haben ja bisher auch viel darüber gesprochen, dass es auch, also was so die schönen Seiten sind, aber ihr seid noch nicht so ganz an Tacheles gekommen, was ein, zwei Punkte angeht. Was ist das Größte, was euch bisher abgefuckt hat, daran eine Crew zu sein?
Es ist einfach eine konstante Therapie. Nein, also es ist natürlich schon so ein konstanter Wahnsinn, ne? Und manche Tage denkt man sich einfach so, warum macht man das alles? Aber ich würde auch nicht mal sagen, dass es jetzt nur hundertprozentig dann darauf beruht, weil man eine Crew ist. Das wäre alleine bestimmt auch so und da würde man dann auch irgendwie seine Filme schieben. Also ganz ehrlich, eigentlich nicht so wirklich. Also mich ist so der größte Abfall. Keine Ahnung, so ist es halt konstant ein bisschen wahnsinnig, aber im Endeffekt überwiegen die positiven Sachen die negativen.
Was natürlich sehr abfuckt ist, wenn das Fehlverhalten Einzelner im Backstage auf die ganze Gruppe zurückgeführt wird. Ja, das ist natürlich so, das mussten wir auch lernen, dass wir, wenn wir uns irgendwo bewegen, dass wir nicht jetzt als Privatperson da sind, sondern als Zeute und dass wir mal uns ein bisschen benehmen sollten, weil das fällt auf uns alle zurück und am Ende sind wir dann alle gefickt.
Ja. Schöne Grüße an die Crewmitglieder, die wissen, wer jetzt gemeint ist.
Ja, also, ich nehme mich da nicht aus, auf jeden Fall.
Ja. Habt ihr aber auch, und das ist vielleicht so eigentlich schon so ein bisschen Richtung Ziel gerade dieses Themas, damit wir es nicht überstrapazieren, weil am Ende des Tages ist ja da draußen den Leuten, glaube ich, an einem bestimmten Punkt, ja, also erstmal gute Musik wichtig. In zweiter Linie dann, wer sie macht. Und dann geht es natürlich auch so ein bisschen um Individualität und das, wofür das steht und dass man sich mit dem identifizieren kann. Denn das ist das, was diese Hip-Hop-Kultur und Rap-Musik ja schon anderen Genres, finde ich, nach wie vor voraus hat. So, die Leute hören euch ja auch zu, weil ihr seid und nicht nur, weil sie die Mucke feiern. Wie groß ist dieser Trieb, sich auch mal davon zu lösen, ohne zu sagen, dass die anderen, also ich habe keinen Bock mehr auf Therapie, fickt euch, ich bin raus, voila, so Robbie Williams mäßig, sondern und dann wird's da werden. Aber wie groß ist bei euch beiden, wir sprechen ja mit euch, dieser Trieb selber sich individuell, also nicht zu lösen, aber zu entfalten und mal Luft zu holen und mal den Raum frei zu machen.
Bei mir ist der sehr groß und ich gehe auch gerade auch relativ viel alleine ins Studio und für mich auch sehr wichtig, dass ich manchmal so einfach so, ohne dass mir jemand reinquatscht, so mein Ding machen kann. Aber ich weiß einfach auch für mich, dass alles, was ich mache, auch ich nur machen kann, weil ich meine Crew habe. Deswegen, ich werde jetzt nicht übermütig und denken, Alter, ich schaue jetzt rein, weil weiß ich ganz genau, was dann für ein Scheiß auf mich wartet. Und ich weiß auch einfach, dass ich das alles der Crew zu verdanken habe, dass es so ist, wie es ist und dass ich jetzt überhaupt die Möglichkeit habe, alleine ins Studio zu gehen und mein Ding zu machen, so weißt du, deswegen werde ich auch niemals, aber ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit, also ich
ist für mich wichtig, meine eigene Kreativität auszuleben, so mein eigenes Ding zu machen, auch mit anderen Leuten mal in meiner Freizeit zu hängen, mal aus meiner Bubble rauszukommen, ist sehr wichtig, nicht mal die gleichen Fressen zu sehen. Aber im Endeffekt weiß ich, wo mein Hafen ist und weiß ich, wem ich es zu verdanken habe. Deswegen, ja.
Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch ähnlich. So, man macht ja auch einfach, ich meine, man geht auch alleine ins Studio und macht seine Songs so. Die sind jetzt, vielleicht sind bisher jetzt noch keine großartigen Solo-Songs rausgekommen, obwohl eigentlich auch immer auf jedem Release ein Solo-Song war und wir auch schon hier und da mal so ein bisschen, ne, probiert haben, die einzelnen Arzten mal so, sozusagen, dass sie auch alleine Songs rausbringen. Und ja, also es wird bestimmt nicht für immer nur Crew-Alben geben. So, es wird mit Sicherheit werden auch irgendwann Solo-Projekte, mit zwei Leuten Projekte rauskommen, das ist auf jeden Fall auch alles natürlich geplant. Aber für uns ist ganz klar das Wichtigste erstmal die Crew. Und so, die wollen wir einfach erstmal, bis der Letzte weiß, wer wir sind, wie wir heißen, für was wir stehen. Und dann, genau, wird es halt auch irgendwann Zeit, natürlich auch die einzelnen Individuen mehr zu präsentieren.
Und wir hatten auch schon, also das Thema hatten wir auch schon, wir hatten ja 6er in der Crew und sein, also Alleinstellungsmerkmal bei uns ist natürlich, dass er sehr politisch aktiv ist und auch in seiner Mucke das sehr thematisiert und da auch, also privat auch so sehr damit, so sehr viel Zeit mit Politik verbringt, viel organisiert, viel macht, hat auch schon seine Solo-EP rausgebracht, weil er halt damals halt meinte, er hat das Gefühl, er muss es jetzt einfach mal rauslassen. Da haben wir natürlich uns auch erstmal, haben wir in der Gruppe diskutiert, ist es jetzt das Richtige, so technisch steht für Atzen, eigentlich so Party-Atzen-Musik und dann kommen wir jetzt mit so einer politischen Pamphlet um die Ecke. Aber so, solange jeder das Gefühl hat, er kann sagen, was er will und fühlt sich nicht irgendwie beeinträchtigt, so, das ist halt wichtig für die Teamchemie.
Ja. Habt ihr Angst davor, dass irgendwann mal einer größer als die Crew ist?
Also ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen, deswegen Angst nicht.
Angst auf
und auch, und auch wenn, denke ich mir, ist doch dann Baba für die Crew. Also wenn der Arzt dann nicht auf einmal denkt, schau, goodbye, ich brauche ich nicht mehr, so ist doch top, wenn man einen hat. So.
Aber das ist ja genau die Gefahr, wenn jemand größer ist als die Crew, dass dann der Punkt kommt, dass man die Crew nicht mehr braucht. Darauf will ich so ein bisschen hinaus.
Die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt was anderes sagen und es dann in 5 Jahren eingetroffen ist, dann können wir das Interview hier rauspacken. Nein, ja. Spaß. Ey, ich mache mir da wirklich 0,0 Sorgen. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Jungs so seit 10, 15 Jahren und da ist echt so, gönnt von Herzen. Selbst wenn einer alle ganz unbekannt bleiben und nur einer wird bekannt, so weißt du, im Endeffekt ist das scheißegal. So, viel wichtiger ist der Zusammenhalt, echte Freundschaft. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, so Toy to Records ist auch eigentlich größer als nur die Leute, die rappen. Weißt du, für uns ist auch einfach ein großer Freundeskreis. So, da sind auch Leute dabei, die haben gar nichts mit irgendwas zu tun, aber die sind halt auch dabei und jeder könnt jedem.
Klingt auf jeden Fall alles nach einem sehr, sehr gesunden Fundament.
Ja,
so,
ja auf jeden Fall.
Also klar ist jetzt natürlich, ne, es gibt auch immer Streit und immer Diskussionen und bei jedem Meeting, bei vielen Entscheidungen ist es natürlich auch, gibt es auch mal ein paar streitige Gespräche, aber am Ende des Tages basiert halt bei uns wirklich alles auf hundertprozentiger Freundschaft und deswegen macht man da sich wirklich keine Sorgen, dass irgendwie Geld oder Bekanntheit oder sowas in der Art irgendwie einen verändert.
Ja. Abgerechnet wird dann in der GEMA-Abrechnung, da sieht man dann, wer größer ist.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja auch, das ist auch etwas, und was ja schon auch, Geld kann immer gefährlich werden, so Erfolg, und dann die Diskussion über, wie viel Teil hat man von etwas und wie viel hat man damit rein investiert. Das kann immer mal ein Faktor sein, also, aber sobald ihr so Agreements habt wie Sido und wie Tide, ne, kriegt weiterhin die Hälfte meiner Einnahmen. Mal gucken, wie lange das gegolten wird, weiß ich gar nicht genau.
Eddie kriegt den Touareg.
Ja, genau. Genau so. Genau das. Genau das.
Aber dann ist auch gut, da will ich auch nichts mehr hören.
Ja, und dann kriegst du
noch die goldene Platte und dann bist du aber ruhig jetzt hier mal.
Ja, genau. Und der andere chillt jetzt lieber mit seinen neuen Freunden, deswegen kriegt er gar nichts. Aber das steckt ja trotzdem eine Sache drin. Ich muss irgendwie versuchen, Überleitung zu den Themen zu bauen. Krieg ich das hin? Ja.
Weiß ich nicht, Nico.
Pass mal auf, eine Gefahr besteht ja darin, wenn einer größer wird als der Rest. Und das habt ihr ja schon beschrieben, dass Hip-Hop ja mittlerweile, also die Mucke, die da rauskommt, ja immer mainstreamiger wird, dass die Pop-Einflüsse ja dafür sorgen, dass du Popstars baust. Wer von euch beiden wollte über Pop-Einflüsse im Rap sprechen?
Modus.
Ja, leg mal los. Was ist da? Wo ist da dein Problem? Wo ist deine Problemstellung? Wo ist die Fragestellung?
Problem habe ich gar nicht damit.
Das ist das nur, nicht mehr echter Rap?
Das ist nicht mehr echter Rap. Was heißt Problem? Ein Problem hat man damit nicht. Es ist einfach nur, man betrachtet es einfach, man analysiert es einfach nur oder man beobachtet es halt. Und ja, ich bin eigentlich auf das Thema gekommen oder wir sind zusammen auf das Thema gekommen, weil es halt, weil ich mir schon denke, dass es aktuell, würde ich mal sagen, schon relativ schwierig ist, wenn du jetzt einen Boom-Bap-Beat nimmst und zwei 16er Raps und einen 16er Hook, so dass der Song dann irgendwie in der Top-Playlist auf Platz 1 landet, ist schon sehr unwahrscheinlich, würde ich mal sagen. Aber ich bin jetzt auch niemand, der da irgendwie, weißt du, im Endeffekt, wenn es mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ist ja sowieso klar. Aber ja, ich wollte auch einfach nur mal so hören, was ihr darüber denkt, ob es sich vielleicht auch nochmal verändern wird. Wird es auch irgendwann nochmal möglich sein, irgendwie mit anderer Mucke auch halbwegs erfolgreich zu werden.
Also ich werfe das mal bei euch in den Raum hier so. Ich stelle mir gerade so vor, wenn mal wieder so richtig Metal-Einflüsse kommen, wenn wir da, wenn Rock zurückkommt.
Wie Rap dann damit ja umgeht. Rock-Hip-Hop füllt auf jeden Fall auch die Hallen, würde ich mal sagen. Ist natürlich in Deutschland, kommt Dude an.
Der Rocky. Aber irgendwie, Trip. Witzigerweise ja irgendwie überhaupt nicht so negativ aufgenommen wie die Pop-Einflüsse, oder? Oder kriege ich das nur nicht mit? Also wenn
ich finde es ziemlich schlimm, aber
ist ja aber so das sowieso, aber diesen Vorwurf, das ist ja kein echter Rap mehr, den muss ich ja irgendwie gefühlt nur der Pop-Rap gefallen lassen und nicht der Rock-Rap. Oder habe ich da einfach nur was nicht mitbekommen, bin da nicht so bewandert in dem Bereich?
Ja, nee, hast du schon recht wahrscheinlich. Ja, also ich meine, im Endeffekt ist natürlich auch, wenn du jetzt sagst, dass es halt immer kommt, dass es irgendwie das Rap zu poppig geworden ist, natürlich auch immer, oder dass es nicht mehr den Real Rap gibt, ist natürlich auch immer die Frage, wer sagt sowas? Wenn es jetzt natürlich der 48-jährige Rap-Head ist, der in den 90ern irgendwie die Mucke gehört hat, so ist ja auch klar, warum der das halt sagt. Wenn es jetzt natürlich jemand sagt, der 19 ist, dann würde mich es auch schon wieder mehr wundern. Aber ich meine, wir sind ja im Endeffekt, wir sind auch schon jetzt älter als die ganz jüngere Generation und wir haben natürlich auch schon noch coolen Hip-Hop gehört und die ganze Oldschool-Mucke gehört. Und deswegen sind wir da irgendwo, würde ich mal sagen, so zwischen den Fronten.
Wir können ja auch mal aus eigener Perspektive erzählen. Also wir haben ja sozusagen nicht der, also Durchbruch in Anführungszeichen. Der erste Song, was so viral gegangen war, halt 104 und auch so das Album, was dazu halt kam mit Glam Gang. Das war halt so 100% Atzen, asozial, auf einfach so asoziale Beats, hat was nach vorne ging. Double Time wird sozusagen so erstmal eine Fanbase aufgebaut und dann, als wir dann nach und nach auch mal wieder andere Musik gemacht haben, als dann Modus mal ab und zu hier und da eine gesungene Hook gemacht hat auf einen 140 BPM Beat oder 4-to-the-floor-Kick, gab es natürlich die Kandidaten, also man hat natürlich auf der einen Seite neue Leute dazugewonnen, auf der anderen Seite gab es natürlich die Kandidaten, die meinen, was macht ihr denn da, kommt mal wieder früher, das ist nicht mehr der wahre Atzen-Rap. Also es gibt da so, auch, ich finde einfach so, beides hat seine Berechtigung und ich bin auf jeden Fall auch nicht der Typ, der da irgendwie jemanden kritisiert. Was ich mich halt nur frage, inwiefern diese ganzen Songs in den Playlisten oder die ganzen Hits oder so, inwiefern, also weiß ich auch gar nicht, weiß, inwiefern das so konstruiert ist, so, wo sich der irgendwelche Songwriter oder irgendwelche Komponisten hinsetzen oder hat die so und so, das würden die Leute feiern, so. Sowas frage ich, weiß ich halt gar nicht, inwiefern sowas so präsent ist. So.
Ey, das wird auch hundertprozentig da sein. Und das ist auch immer dann, wenn etwas funktioniert und es eine Formel gibt, die funktioniert, dann versucht man diese zu entschlüsseln und selber damit Erfolg zu haben. Und diese Trittbrettfahrerei ist eine ganz große Gefahr für Subkultur, wenn sie immer größer wird. Ich glaube, wenn man es dann aber schafft, dass die Protagonisten in der Breite der Subkultur treu verbunden bleiben, so Atzen sind und es auch bleiben, so, ich glaube, dann ist am Ende für mich individuell erstmal der Weg, den man musikalisch damit geht, relativ zweitrangig. Denn da war das es gab schon in den, jetzt kommt wieder der Typ im grauen Bart, aber es gab schon in den 80ern in dem Hip-Hop-Kosmos Mucke, die nicht so geil war wie die andere. Oder die vielleicht schon zu viel am Mainstream geschnuppert hat. Und wenn du antizyklisch dazu arbeiten möchtest, immer nach etwas gesucht, was noch dunkler und düsterer ist. Das gehört auch zu dieser Kultur dazu. Und trotzdem gibt es auch Leute, die schon in den 80er Jahren in den USA Singles gemacht haben, die jeder mitsingen konnte, weil sie damit Erfolg. Deswegen ist aber LL Cool J nicht weniger Hip-Hop und nicht weniger cool, nur weil er I Need Love gemacht hat. So. Und ich finde, das ist
gut gesagt, auf jeden
Fall. Das ist total wichtig dabei. So, wenn aber die Person, die das macht, oder das Konstrukt drumherum dafür sorgt, dass etwas so gemacht wird, weil wir gerade damit Drehungen schaffen können, Geld, und aber man vergisst, wo es herkommt oder was der Grund ist, warum man es macht, dann finde ich, wird es gefährlich. Ich bin der vollen Überzeugung, das sieht man. Und das spürt man auch an der Tatsache, wie es gemacht wird. Weil nur dann kriegst du das Publikum auch mit, dass es, und da bin ich bei dem, was ich vorhin meinte und was zur Crew gehört, dass die Leute der Crew, der Person folgen zu der Mucke, die sie macht. Und nicht der Mucke folgen und dann erst darauf stoßen, wer es eigentlich macht.
Ja, ich meine, haben wir ja vorhin schon festgestellt, wenn die Leute, wenn die Leute sowieso nur die Mucke feiern, dann ist es ja sowieso einfach Pop im Endeffekt, weil dann, wie du ja schon meintest, dann hat es wenig mit Hip-Hop zu tun. Aber ist auf jeden Fall eine gute Ebene, dass man halt auch einfach natürlich auf die Menschen guckt, die Mucke machen und ja, das ist halt... Ja.
Und noch einer hinterher, der entscheidende Faktor ist ja auch der, würde ich sagen, wenn ihr jetzt, nehmen wir Zahlen, keine Ahnung, wenn ihr jetzt Mucke macht und das hören sich, ich muss sagen, einfach beispielhaft, das hören sich 100.000 Menschen an, so. Dann ist das ja für euch cool, dass 100.000 Leute diese Mucke hören, weil das heißt, okay, 100.000 Leute feiern unsere Mucke und bla, Zahlen, Erfolg etc. pp. Der Grund dafür, dass ihr es macht, ist ja aber nicht, dass 100.000 Leute diese Mucke hören, sondern ihr wärt auch cool, wenn 1.000 Leute das am Kiosk um die Ecke sich anhören würden. Natürlich steigert diese Erwartungshaltung irgendwann, aber dieses Mindset ist ja immer noch relativ ähnlich. So, wenn du das hältst, dann ist egal, wie groß das Wachstum oben drauf ist. Und da sind wir bei diesem Sockel, der entsteht, wenn es Mainstream ist. Wenn der aber weg ist, weil morgen alle der Meinung sind, nee, wir müssen vielleicht was ganz anderes wieder machen.
Ja.
Dann musst du halt trotzdem da bleiben.
Ja, ja. Und im Endeffekt geht's auch darum, eine stabile, kaufkräftige Fanbase und ein Spaß, dass man wirklich Fans hat. Und die kannst du halt auch. Also ich glaube auch, also nehmen wir jetzt mal das Anti-Beispiel zu Pop, keine Ahnung, Blockmonster, Hirntod oder so.
Ja.
Die haben auch ihre stabile Fanbase, die haben bestimmt auch ihre Atzen, die die Boxen kaufen, die das Merch kaufen. So, da gibt es bestimmt, also im Vergleich zu anderen Rapper, die vielleicht viel mehr Hörer haben oder so, hat er wahrscheinlich viel mehr Fans, wahre Fans.
Und die Frage ist ja, warum macht er das und was ist ihr Ziel? Macht er das, weil er Erfolg haben oder macht die Person das, weil sie Erfolg haben oder weil sie machen will, was sie will? Und gibt es Leute, die dem dahin folgen, dass das gemeinsam unsere Sache ist?
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch der Punkt. Und im Endeffekt ist ja auch einfach so, merkt man auch einfach, dass die Personen dahinter, sage ich mal, auch einfach diesen Competition-Anspruch haben, einfach immer was Neues, was Cooles zu machen, nicht wieder das Gleiche wieder zu kauen, was jetzt schon tausendmal gemacht wurde. Ja, und ich denke mal, so den Anspruch haben wir auf jeden Fall für uns gesprochen, an uns selber. Und anscheinend spüren die Leute es halt auch irgendwie.
Ja, und dann kommt der Kram, der Rest danach automatisch. Wichtig ist halt, dass du hundertprozentig für das stehst, was du machst, finde ich immer so. Dir dem auch voll bewusst ist. Inwiefern du Grenzen überschreitest, musikalisch, inhaltlich, gesellschaftlich, das muss die Person im Individuellen mit sich vereinbaren können, um es dann der Gesellschaft gegenüber spiegeln zu können, wo wir beim zweiten Thema sind. Wer hat, was ist hier noch im Raum?
Verantwortung Rap, Vorbildfunktion.
Ja. Es wird jetzt spannend.
Ich bin da halt auf dieses Thema gekommen, wurden damit in letzter Zeit konfrontiert, weil kurz, also vor 2-3 Wochen sind halt so, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ein junges Mädchen, ein blauen Punisher gestorben, also an so Ecstasy-Tabletten. Und wir haben ja auch einen Song, der aber schon 1,5-2 Jahre, oder ich weiß nicht, 1 Jahr alt ist, der blaue Punisher heißt, wo es halt auch um diese Ecstasy-Tablette geht. Und habe ich mich dann halt mal so gefragt, okay, wir rappen jetzt die ganze Zeit über so Party, wir machen unser Ding. Ob man sich da doch mal Gedanken machen sollte, inwiefern, was man da sagt. Und da
ist einfach ein ultra komplexes Thema. Da wurde auch schon 100-mal debattiert darüber. Genau.
Ist aber individuell total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und du beschreibst ja, dass du zum ersten Mal oder jetzt mal intensiv dich damit auseinandersetzt. Ja. Die Rückfrage muss ich nochmal stellen. Was war denn die erste Erkenntnis, die du daraus hattest?
Die erste Erkenntnis war, also was heißt Erkenntnis, aber das ist halt auf jeden Fall, kam auch sogar schon mal ein Kumpel kam auch sogar schon mal zu mir an und meinte, yo, Eddie, ich verfluche euch, ich habe gerade schon Blaue Punisher gehört, ich habe gerade richtig Bock auf Teile nehmen und ich weiß, so meine kleine Schwester feiert euch und so. Und ich dachte mir halt so, meine Erkenntnis war, okay, manche Sachen, die man halt gesagt hat, würde man jetzt nicht mehr vielleicht so sagen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich dafür im Grund und Boden schäme und den Song irgendwie löschen will. Es ist halt wichtig, beide Seiten zu betrachten auf jeden Fall. Und das, also wir wissen ja natürlich nicht, was wir für Mucke rausbringen, aber das machen wir auf jeden Fall auch. Und dass man halt auch die negativen Seiten von auch gerade so Drogenkonsum, was in der Rap-Szene sehr verbreitet ist, dass man die halt auf jeden Fall beleuchtet. Muss ja nicht nur sagen, Drogen nehmen schlecht, hört auf damit, sondern man kann auch einfach aus einer eigenen Erfahrung berichten, wie es halt auch viele Rapper machen sollte, von ihren Entzügen oder von ihren Drogenproblemen, die negativen Seite davon. Also fast jeder Rapper, der damit konfrontiert wird, hat dann immer gesagt, ja, schlecht, macht es nicht. Natürlich, auf der anderen Seite posieren sie dann doch immer im Video mit Drogen und man sieht uns hier mit Alkoholflaschen und Leute haben jetzt irgendwelche komischen Ballons im Mund.
Ja, also es ist
für mich, ich sag dir ehrlich, für mich sogar schlimmer, wenn man so im Video oder nicht, aber so im Interview oder irgendwie öffentlich so irgendwie was konsumiert, als wenn man jetzt darüber rappt.
Das finde ich, also ich, klar, mega vielschichtiges Thema und so, aber ich denke mir so, das ist ja egal, ob es jetzt irgendwie um Drogen geht oder Straßenrap, um Gewalt oder Waffen oder was sonst was. Es kommt ja oft, genau, es kommt ja oft einfach aus einer Lebensrealität, wo Personen, wie auch immer, herkommen. Und dann wäre es ja eigentlich fast, sag ich mal, schlimmer, das Ganze nicht zu thematisieren, wenn es die eigene Lebensrealität ist. So, das Wichtige dabei ist, glaube ich, nur, was du halt eben sagst, dass man es reflektiert, dass man es einordnet, so, und dass man nicht, wie jetzt dann Beispiel Interview, da dann irgendwie auf Show macht, so, sondern dann wirklich, naja, da dann in Situationen halt dann auch wirklich die Flagge hochhält und sagt, ey, ne, hier, jetzt ist mal der Punkt zu sagen, so geil ist das denn vielleicht alles gar nicht und passt auf und so weiter. Und dann ist es aber, finde ich, trotzdem auch noch so auch, ja, schwierig, aber ich würde auch Künstler aller Art ein bisschen nicht freisprechen von der Vorbildfunktion, so, aber ich finde, es wird da schnell immer sehr viel Verantwortung auf die KünstlerInnen geschoben. So von wegen, ja, hier, ihr seid jetzt, ne, ihr rappt jetzt über Drogen, so, ihr seid jetzt das schlechte Vorbild. Das ist zu vielschichtig, so. Das ist halt, wie gesagt, das sind die Lebensrealitäten, von denen berichtet wird, und dann gibt es ein Elternhaus oder was auch immer, was dazu da ist, das solche Themen einzuordnen.
Ich sehe es auch so wie du, kein Rapper. Du dachtest, ich rappe jetzt, ich werde jetzt nie so Vorbild. Auf der anderen Seite, ich sehe, man sieht das, man weiß ja von sich aus, 12, 13, man sieht die Kinder 12, 13, man weiß, was die für Mucke hören. Also wissenschaftlich gesehen, ich habe jetzt keine Quellen oder so, aber ich glaube einfach nicht, dass es gar keinen Einfluss hat auf die Jugendlichen, wenn sie hören. Aber das ist halt auch so, natürlich sind die Rapper jetzt nicht die Pädagogen der Gesellschaft, die dafür sorgen müssen.
Genau, genau, das meine ich. Also der Einfluss, der ist definitiv da, aber das meine ich eben, da gibt es dann, sei es das Elternhaus, sei es die Schule oder wie auch immer, irgendwelche Institutionen, die halt dafür sorgen müssten in der Theorie, dass sowas dann halt eingeordnet wird.
Nicht nur müssten, müssen.
Die soziale Herkunft und so. Sag es noch.
Im Endeffekt kann man ja auch, wir stellen ja nachher noch unsere Alben vor, die uns geprägt haben. Und irgendwie, natürlich haben wir bestimmt auch eine privilegiertere Position oder Situation gehabt als andere Leute, aber wir haben es ja selber irgendwie auch geschafft. Weißt du, so, man hat bestimmt auch viel zu früh das erste Mal geraucht. Aber im Endeffekt, haben wir auf jeden Fall Tag ein, Tag aus Deutschrap gehört und oder auch generell Hip-Hop. Und ich meine, Ami-Rap oder auch schon auch bei Oldschool-Rap war es jetzt auch nicht anders so. Bei Cypress ging es auch um Bonkissen so. Ja, und irgendwie muss man im Endeffekt natürlich auch einfach für sich selber, oder halt natürlich, wie auch schon meinte, die Eltern müssen natürlich auch Verantwortung übernehmen.
Aber alles in allem finde ich auch, wenn man auch einfach einen Künstler beobachtet und man hat auch einfach irgendwie das Gefühl, vielleicht jetzt nicht innerhalb von 1-2 Jahren, aber wenn jetzt ein Künstler eine längere Karriere hat, dann sollte er ja im besten Fall auch einfach die persönliche Entwicklung machen, dass er irgendwann mal an den Punkt kommt, so ey, das sind doch mal die Schattenseiten und vielleicht macht man es auch einfach mal lieber nicht, anstatt zu machen. Ja,
das ist auch irgendwie ist ja auch die neue Promomasche, erstmal drogenabhängig werden und dann darüber berichten und rappen. Nee, aber es ist die soziale Herkunft, die soziale Schicht, aus der du kommst, ist natürlich der viel ausschlaggebendere Punkt oder weil dein Umfeld, in dem du groß wirst, als die Rapmusik, die du hörst, so wie du klarkommst. Und man muss auch nicht nur auf dieses Thema Drogen nehmen, aber allgemein, also natürlich Rap ist ultra. So gibt es ganz viele verschiedene Sparten noch in Deutschland und so. Also, wofür Rap lange Zeit stand und für steht, so, das ist natürlich auch Sachen, die man, wo ich mich auch nicht hundertprozentig immer da identifizieren kann, irgendwie so Kohle oder was weiß ich, irgendwelche nackten Ärsche im Video oder irgendwie so Sachen, weil nie Sachen, die ich so ultra gefühlt habe, so. Deswegen ist es halt.
Meine,
ja, der gehört irgendwie dazu, so, aber so, ich konnte es zum Glück immer dann so differenziert betrachten, das filtern für mich und das einordnen. Und manche können das nicht und das, ja, Rap ist halt auch nur
im Endeffekt Teil der Gesellschaft. Ja, genau. Und da sind wir halt auch wieder beim Punkt und was du auch meintest, Janik, ich finde halt am Ende des Tages und am Strich, was heißt das Wichtige, aber es ist schon nochmal entscheidend, also ich finde schon, dass es auch einfach so Rap auch einfach ruhig die Realität widerspiegeln kann oder sollte, ne, aber kann auf jeden Fall oder wahrscheinlich für meinen persönlichen Geschmack sollte es halt auch so sein. Und klar ist es halt radikal, wenn jetzt einer, weiß ich nicht, heroinabhängig ist und dann Rap macht, so, aber am Ende des Tages ist es halt die Realität. Und ja, leider wird wahrscheinlich die Gesellschaft jetzt nicht großartig was daraus mitnehmen, aber so,
aber ja.
Mini-Funken-Hoffnung ist ja trotzdem dann da.
Gibt ja auch immer diese, ja, das ist halt wieder der Punkt der Authentizität. Also, das ist ja auch, also so ein AK oder Schwester Eva oder so, die sind halt natürlich so, die sind so real mit dem, was sie machen und was sie gemacht haben, dass halt auch, wenn die halt irgendwelche Sachen rappen, man kann es denen halt irgendwie nicht übel nehmen, weil man weiß, Alter, die sind halt anderen Wassern gewaschen so als andere Leute und was sollen die als anderes rappen? Also. Das Authentische ist natürlich auch für mich ultra, also das ist für mich ultra wichtig.
Ich finde,
bei sowas, wenn du jetzt aus Spaß darüber rappst, wenn du es gar nicht machst, dass du irgendwie voll am Ballern bist, und das, da schließt sich nicht die Logik für mich so.
Und ich finde, das ist aber, da sagst du etwas total Entscheidendes, was Authentizität und dann auch Vorbildfunktion betrifft. Machst du das aus? Also verherrlichen ist ja schon immer wieder bei etwas. Das ist ja vollkommen klar. Ja. Und dass ich auch mich ein bisschen davon ab, also ich lehne so ein bisschen diese Vorbildfunktion aus und ein kleines bisschen ab, weil wir nicht, weil es keinen pädagogischen Auftrag durch Musik gibt und schon gar nicht durch Rapmusik. Und dass die individuellen Lebensrealitäten und dann auch die Möglichkeiten in Rap dafür sorgen, dass Schwester Eva überhaupt gesehen wird als rappende Prostituierte aus dem Bahnhofsviertel in Frankfurt. Das ist Rap zu verdanken, sonst hätte nicht jemand darüber angefangen nachzudenken, ob es vielleicht auch menschliche Wesen mit einem Gewissen und einem sind, die vielleicht dort in solchen Etablissements arbeiten. Und genauso ist auch der Kampf von Straßenrap über die Jahre einer, wo ich keine Vorverurteilung gut finde, wenn nun mal deine Realität in irgendeinem Block XY in einer Stadt XY stattfindet, von der die Gesellschaft jahrelang nicht mal der Meinung war, dass es das überhaupt gibt. Trotzdem ist, gerade bei Drogen, schon auch so diese individuelle Linie der Verherrlichung und der exzessiven Feierei von bestimmten Momenten. Es ist bei Drogen einfacher zu positionieren. Schrägstrich vielleicht auch ein bisschen bei der Gesamt wie beschreibe ich das? Der Gesamtsituation in einem Block, das kannst du auch voll verherrlichen und es ist aber nicht ganz so, hat nicht ganz so individuell sofort einen Impact auf die Hörer. Finde ich, ist da aber, und das hast du eben gerade, finde ich, vollkommen richtig gesagt, ein Funken mehr Verantwortung der Person gegenüber dem, was er macht. Und den finde ich halt wahnsinnig entscheidend. Und auch da judge ich nicht, wenn jemand der Meinung ist, er muss mir jetzt von morgens bis abends erzählen, dass Pillen, das alles nur noch in Pillen zu konsumieren ist. Herzlichen Glückwunsch, dann mach das in deinem Leben. Und wenn du darüber Mucke machen willst, herzlichen Glückwunsch, mach es. Und wenn das dazu führt, dass deinetwegen 5 Jugendliche morgen auf deinem Konzert abkrepieren, dann solltest du mal drüber nachdenken, ob das vielleicht sinnvoll ist, was du da machst. Ja. Und ich glaube, diesen Punkt, den muss man dabei also das rattert weiter, ich will jetzt hier nicht Monologe halten, aber das hat auf jeden Fall bei mir eben nochmal so einen ganz interessanten Aspekt nochmal geöffnet.
Ja, so, Stichpunkt Authentizität, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist einfach für mich das Auto bei dieser ganzen Sache, also natürlich, was heißt real sein, du kannst natürlich auch, was weiß ich, irgendwelche KZ-mäßig irgendwelche ironischen Sachen ausdenken oder irgendwelche so übertriebenen Sachen. Ist auch, also, aber da checken natürlich auch die Leute. Also hoffe ich zumindest. Deswegen, aber die sind auch auf ihre Art und Weise authentisch. So halt deswegen, man merkt schon, wenn die Leute so aus Spaß, wenn sie leichtfertig damit sind, dann kann ich das irgendwie nicht so respektieren, weil die Leute, die da wirklich darüber, die halt wirklich, was weiß ich, irgendwie drogenabhängig sind oder die aus dem Laden gegenkommen oder so, oder was weiß ich, die machen es ja nicht so, die hatten ja nicht auch Spaß darüber, sondern weil es halt so ist.
Ich meine halt
irgendwelche Leute, die einfach nur irgendwie, keine Ahnung, reiche Eltern haben und dann irgendwie in ihrem Kinderzimmer irgendwelche Drogen nehmen und dann darüber rappen, so, das ist ja auch einfach nicht cool. Also ich kenne halt auch einfach echt nicht viele Leute, die dann irgendwie sagen jetzt so, wow, das ist ein cooler Typ, der kann da gar nicht mehr reden im Internet, der nimmt irgendwelche Sachen, die es in der Apotheke gibt, so, also. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mal die jüngeren Leute finden das so richtig cool. So. Deswegen muss man natürlich auch noch ein bisschen auf den Verstand der Menschen dann doch noch hoffen, dass sie auch einfach ein bisschen einordnen können, früher oder später.
Und ich glaube auch nicht. Ja, und ich glaube auch viel, also ganz viele Jugendliche, auch so 12, 13, halt dieses Pubertätsalter, 14, die werden auch komplett unterschätzt von der Gesellschaft, also wie weit sie im Kopf sind und inwiefern die Sachen einordnen können. Da gibt es wahrscheinlich Kandidaten, die sind können so einen Rap-Text tausendmal, auch weil ich finde ja dran sind, tausendmal mehr einordnen zu irgendwelchen 50-jährigen Muttis oder Papis.
Ja, aber du darfst aber auch nicht vergessen, dass die 13-, 14-Jährigen auch genauso labil natürlich auch beeinflussbar sind durch das, was einem 20-Plus-Jährige erzählen. Und da bin ich dann schon an dem Punkt, dass, und ich will nicht von Vorbildfunktionen reden, aber eine Reflexion über das eigene das eigene authentische Werk, das man als Künstler in die Weltgeschichte hinein jagt, dass man, also ich glaube, das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Und da haben wir auch genug Beispiele aus den USA, selbst in Deutschland. Und wenn ich mir gerade Thilo und seine Exzesse angucke und immer einen Schritt vor, zwei Schritte zurück, Reflexion über das, was da passiert, bin ich mir trotzdem ziemlich sicher, dass daraus ein Prozess entstehen wird. Dass aber 14-Jährige in Kontakt mit Drogen, Sexismus oder Sexualisierung in welcher Form auch immer, Extremen im Internet, was auch immer, in Kontakt kommen, dafür ist kein Künstler der Welt verantwortlich, sondern der Internetanbieter des Vertrauens, von denen die Eltern bezahlen.
Ich meine, Leute, die Techno-Mucke hören oder Goa-Mucke, nehmen wahrscheinlich auch früher oder später dann andere Drogen. Deswegen ist es auch einfach wahrscheinlich darauf, auf die Gesellschaft zurückzuführen und nicht auf die bösen Rappers.
Ja, und bei mir ist dann sind wir wieder bei Integrität.
Die ganzen Rocker, die hat mir Beko neulich erzählt, die waren auch alle auf Heroin immer.
Digga, ich war mal auf so einem Tourbus unterwegs und habe mich mal mit dem Busfahrer über eine finnische Metalband unterhalten, mit der er unterwegs gewesen ist, wo er nach der Hälfte der Tour Schlüssel abgegeben hat und gesagt hat, Leute, den Scheiß hier könnt ihr alleine machen.
Ja, die Schlüssel
in Schlutourus gelegt und ist gegangen. Macht es nicht besser. Aber, und das sind dann wieder bei der Individualität und der Verantwortlichkeit dem gegenüber, was man macht. Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol. Ich bin, was das angeht, der schlechteste Empfänger für jede Art von Kommunikation. Und trotzdem habe ich kein Problem damit, mein jugendliches Leben und auch jetzt im Älteren mit Cypress Hill und deren Inhalten zu verbringen, um damit mal auch mal aufzuräumen. Das ändert nichts daran, wie ich mich entwickle, wenn man ein stabiles Umfeld hat, das dafür sorgt, dass man versteht und macht, darüber nachdenkt, was man da macht. Das führt dazu, dass ich trotzdem manchmal Mucke nicht geil finde, die rauskommt, weil sie vielleicht die Dinge thematisiert oder ich sie nicht fühle oder nicht reinkomme. Ich darf mir mal jede Woche Mucke aussuchen, die ich mag. Und das mache ich bei unserer Playlist Thank Bats When It's Friday, jeden Freitag. Und Yannick, ich habe mir drei ausgesucht. Was sagst du? Bist du zufrieden?
Ja, Geschmäcker sind verschieden, sag ich mal, ne?
Das habe ich letzte Woche auch schon gehört, ihr Penner.
Ja, mal gucken. Ich kann ja mal ansagen, was du dir rausgepickt hast, und dann können wir uns hier mal fachkundige Meinung dazu einholen.
Ja.
Song Nummer 1, den du dir gepickt hast, Audio 88, Beste V, hat er sich gepickt. Ich glaube,
ich saß heute Morgen im Studio und habe mich mit das komplett anderes Genre. Aber Audio 88 war der gemeinsame Nenner mit dem Produzenten, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten habe, der aus seiner Welt kam, weil darauf konnten wir uns einigen.
Ja, schöne Grüße. Form. Letzten Freitag erschienen. Sehr minimalistischer Sample-Beat, gesellschaftskritische Texte, so wie man es von Audio kennt. Manche mögen es weniger. Ich weiß nicht, fällt ihr ihn?
Ich habe ehrlich gesagt,
haut raus, ihr müsst jetzt nicht diplomatisch antworten. Könnt sagen, wenn ihr es kacke findet.
Ich weiß nur, dass Audio 88 mal der Chef von einem Kumpel im Callcenter war.
Stark.
Ansonsten, was würde Money Mark tun? Legendensong.
Ja.
Ja, also natürlich. Also, ich weiß jetzt nicht privat auf Kopfhörern, aber die Texte und so, das zeugt schon von einem gewissen Intellekt, der da vorhanden ist, und auch von einem musikalischen Verständnis. Und der eine oder andere Schmunzler kommt einem natürlich schon über die Lippen, wenn man das hört.
Ja, ey, das absolut. Ist mega sperrig und das ist mega anstrengend und das lasse ich auch voll gelten, und seine Stimme ist mega, also alles vollkommen richtig. Wir haben uns heute Morgen in dem Gespräch aber darauf geeinigt, dass er sehr gut darin ist, diesen Hass und diese Abneigung gegen Dinge in der Gesellschaft so herrlich auf den Punkt zu bringen, dass du dich selber nicht mehr darüber aufregen musst, weil er es die ganze Zeit macht, und das auf Mucke, die für manche Leute schwer zu ertragen ist.
Deutschraps Meckerrentner.
Ja, genau.
Genau. Ja. Song Nummer 2, auch eine absolute Legende, Sammy Deluxe mit Roter Velour, produziert von DJ Desu, Boom Bap Sound und ein Vorbote auf Hochkultur 2, das neue Album von Sammy, was pünktlich zum Hip-Hop-Geburtstag am 11.8. erscheint.
Sehr schwierig, mit Berlinern sich über Sammy Deluxe zu unterhalten, deswegen dürft ihr schweigen, wenn ihr wollt. Gut, aber sonst hält sich gerne. Ansonsten will ich nur noch den letzten Satz dazu bringen. Es ist interessant, wie viele Menschen in meine DMs sliden, um mich darauf hinzuweisen, dass der alte Sammy ja wieder da ist. Und ja, genau, die Real Raps. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir das neue Album auch schon hören können, so. Das gibt schon wieder dieses Gefühl, dass da jemand Musik macht, die ihm das, also dass die Fan, also den Fans wieder das wiedergibt, was er früher in ihnen ausgelöst hat. Und dieser Song mit Desu nach New York fliegen und den Scheiß da machen, das ist halt sinnbildlich für das, was da kommt. Mhm. Und deswegen habe ich ihn ausgewählt.
Ich meine, es ist ja schon krass, dass er überhaupt jetzt wieder, also, ne, ist halt eine Legende sowieso, Shoutout an Sammy Deluxe, überkrass. Aber ich meine, es ist ja schon überhaupt bemerkenswert genug, dass er jetzt nochmal irgendwie so ein Momentum gerade generiert. Und man hat früher auf jeden Fall auch mal in seine Alben reingehört, und der Typ ist eine absolute Legende, und da wäre man
jetzt auch noch irgendwie,
wenn man es irgendwie haten würde. Und ich habe ich tatsächlich mal in hier anderes Format, da wo die live rappen im Auto reingeguckt und gehört, und da haben die gefreestylt oder er hat irgendwas durchgerappt, und also ich persönlich, mein Geschmack trifft es noch, wenn Leute wirklich irgendwie fast 2 Minuten am Stück durchrappen können, so sei es jetzt ein Freestyle oder einfach deren Text, so läuft ja aufs Gleiche hinaus. Und ich persönlich finde es einfach geil, weil das zeigt einfach so, dass Leute einfach Skills haben in dem, was sie machen, und darum ging es auch einfach schon immer in Hip-Hop.
Ein Kumpel von mir hat neulich einen Sandwichladen aufgemacht gegenüber vom Lido, Schlesische Straße in Kreuzberg. Da war es Sammy Deluxe auch zu Gast mit irgendwelchen Bekannten, so. Und dann mein Kumpel Matt daheim meinte, Sammy, kann eigentlich mit dir Foto machen, voila, Lila, du bist Legende. Und dann habe ich Foto gemacht, aber er ist mies groß auf jeden Fall, man sieht voll klein neben ihm aus.
Ja.
Und ja, die Leute, so, was ich noch dazu sagen kann, ja, die Leute, die beim Live waren, die meinen halt, die ist geisteskrank, so, dass, also, Wir mit unseren 6 Leuten, unseren 8er, die wir ab und zu mal rappen müssen, da geht uns schon die Luft aus und der braucht jetzt
länger. Ich meine, der Typ braucht 4 Joints und dann freestylt er 2 Minuten. So.
Vorher fängt er gar nicht an.
Es gibt, was das angeht, was Herrliches, was ich glaube auch, was es im Internet ganz schwierig zu finden gibt, aber ich habe es live erlebt, auch schon Jahre her, ne? Aber zur Dynamite Deluxe Tour zum 2. Album, 2012, 10, 11, da irgendwie sowas. Es gibt einen Song von ihm, der heißt, ich glaube, Ausrufezeichen. Yes, your Dynamite Deluxe Route ist nicht nur eine Behauptung, bla bla. Und von da an geht es 4 Minuten 30 im Staccato, Maschinengewehr, blablabla. Das performt er live immer auf dem Prodigy-Beat. Und damals hat er noch ein Backup immer wieder dabei gehabt, aber das war, glaube ich, in dem Fall die Flame oder so und der war an einer Seite. Und du hast in der Situation zu diesem Song halt, wer den Song kennt, weiß, wovon ich rede. Wer es nicht kennt und nicht weiß, sollte sich das mal angucken. Einfach nur von, damit wir über die Qualität dieses Live-Musics sprechen. Der hat einfach quasi das Mikrofon weggehalten und hat sie einfach rausgehalten, weil der einfach bam, 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 4 Minuten 30. Ist unfickbar, was das angeht. So. Und wir diskutieren gerade auf dem Splash Festival darüber, wer in der Lage ist, live zu performen und wer noch wirklich live rappt und wie lange und wie viel die wirklich live rappen und sowas alles. Da kannst du ihm nichts vormachen und das wirst du ihm auch nie wegnehmen können.
Ja, ich finde, das ist immer noch nicht immer dieses komische, unattraktive Opa-Image oder sowas, oder das sind jetzt die verbitterten Alten, so am Ende des Tages geht's halt um Skills und es geht darum, Sachen zu können, die andere nicht können. Und da ist eigentlich egal, aus welchem Zeitalter man kommt oder wie alt man ist oder was auch immer. So, wenn du halt einfach der Krasseste in dem bist, was du machst, dann bist du der Krasseste, dann kann man da eigentlich nicht viel zu sagen. Gibt's da nicht viel zu haten.
Yes. Hey. Punkt. Lange Rede zu Song Nummer 2. Kommen wir noch kurz zu Song Nummer 3. Hannibal, Mann in der Sonne. Etwas schnellerer danciger Beat, aber trotzdem irgendwie auch schwingt so eine Traurigkeit mit. Er rappt über seine Heimat Palästina und die Sehnsucht, die ihn umtreibt. Hanni auch immer, fühle ich auch immer, wenn der Release. Mag ich.
Sehr überkrass. Also,
hab ich auch gehört, auch im Song sogar. Fand ich richtig krass.
Aber also in letzter Zeit, den habe ich auch nicht gehört, aber der hat ja auch also viele politische Sachen gemacht und da waren auf jeden Fall auch 1-2 Sachen, die auf jeden Fall gänsehautmäßig waren und auch einfach Hausmaus-King Deutschland und jeder feiert es, glaube also, ja, ich glaube, alle feiern wie ihn eigentlich, aber
voll. Aber dafür ist er nicht erfolgreich genug.
Dann sollen die ihn streamen.
Das ist wirklich das Tragische an diesem Bild, weil er macht ja nur noch so individuelle Sachen, er kommt noch öffentliche Auftritte in dieser Form, hat das alles zurückgezogen und da tut mir in der Seele weh, weil für mich ich habe eine enge Verbindung zu den Frankfurtern und das ist über die Jahre gewachsen und so, es tut mir einfach weh zu sehen, dass er nicht das Hack zurückgeht, das er eigentlich verdient hat, auch inhaltlich für das, was er da macht. Und jede Woche aufs Neue oder immer, wenn er wiederkommt, wird es krass politisch, da wird mehr Aussage als an allen Stellen und das aber mit auch so einer krassen Haltung. Folgt ihm bei Twitter, es ist genauso spaßig, wer es nicht macht.
Und hört euch den Ballus Frontex von ihm an.
Dicker.
Sehr krasser Song.
Genau. Insofern, also für mich eigentlich auch ein No-Brainer, jedes Mal, wenn ich Hannibal-Song bei uns in der Playlist sehe, muss er genommen werden, einfach um die gleiche Geschichte immer wieder zu erzählen. Haben wir das? Das waren schon 3, ne?
Das waren schon 3, Nico, ja.
Wir haben einen Classic der Woche, den wir noch mit vorschlagen wollen, aber das machen wir gleich nach euren. Fangt ihr an. Was habt ihr mitgebracht und warum?
Alben oder Songs?
Alben.
Okay, fange ich an. Wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich das Rap-Album, was ich am geilsten, am härtesten gefeiert habe mit, ist auf jeden Fall Freakshow von Mach One und Dan. Das ist auf jeden Fall eine, also für mich, also was meinen Geschmack angeht, einer der besten Deutschrap-Alben so. Mhm. Einfach ist eine geile Mischung aus persönlichen Rap, worauf ich immer abfahre, wenn ich merke, so das ist einfach persönliche Storys so aus dem Leben, echt. Gemixt mit der frechen Battle-Rap-Attitüde einfach so, auch einfach die Lines, die die haben und Mach One auch, für mich auch eine richtige Legende auf jeden Fall aus Berlin. Und das Album Freakshow hat mir damals mein Kumpel Max gezeigt und ich war richtig geflasht. Und der Song, ein Song davon, Nur Musik, der passt auch zum Thema hier. Da geht's auch darum, dass halt die Hook geht so, ich denk's und ich sag's und es regt dich auf, regt dich ab, es ist nur Musik. Und wenn es dich stresst, dann geh zu Backspin und schreib eine Kritik oder was. Genau.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja.
Und da hat sie Thema, also da rappen halt so völlig ekelhafte Lines und so, sind natürlich 2007 rausgekommen, da war die öffentliche Debatte noch längst nicht so weit, aber das ist einfach so richtig ekelhafte Lines, aber einfach so geil, also so, man kann, gibt auch sehr depressive Songs auf dem Album, fühle ich auch manchmal so, einfach eine richtig geile Mischung und einzigartig, also sowas gibt es einfach nicht nochmal und wird es auch nicht mehr geben.
Stichwort underrated gehört da auf jeden Fall auch mit in diese Kategorie bei dem Werk.
Und Mach One, den der alles schon aufgenommen hat, wie der produziert hat, was er gemacht hat, auch in Berlin und so. Die Rapper, das ist einfach so eine All-Time-Legende auf jeden Fall, was Rap angeht in Berlin für mich.
Ja, sehr, 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 sehr spannend. Schöne Grüße.
Ja, Shoutout an Mach One, Legende.
Aber war auch klar, also wenn Berliner da sind, dann ist das auf jeden Fall auch mal naheliegend, dass er immer mal wieder auftaucht. Das finde ich auch sehr, 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 auch irgendwie eine Logik. Oder Yannick, das ist die Logik, die haben wir jetzt schon nicht das erste Mal von Mach One hier gehört in dieser Runde.
Mir war so, dass Mach One das erste Mal hier als Classic aufgetaucht ist.
Nee, ich glaube, er war vor 2-3 Wochen schon mal da und ich bin der Meinung, auch da war es nicht das, aber na, ist spannend. Vielleicht irre ich mich gerade. Aber
vielleicht war es auch eine von den Folgen, wo ich nicht am Start war, das kann natürlich auch sein. Ja.
Aber der andere, war der schon mal da? Dein Classic? Was haben wir noch,
Modus? Jetzt kommt Modus mit dem Überclassic.
Also das eine, was ich mitgebracht habe, da, als das rauskam, war ich tatsächlich 10 Jahre alt. Und ist auf jeden Fall ein Legendenalbum, was auch noch wirklich ein langes Album ist, mit, glaube ich, fast 20 Songs oder so, oder sogar noch mehr. Und das ist das Album Ich von Sido. Von 2006, glaube ich. Ne? Mhm. Und ja, ich meine, euch brauche ich darüber nicht viel zu erzählen, aber für mich persönlich, ich war da halt, wie gesagt, 10, so, das war gerade so die Phase, wo man so ein bisschen rebellisch wird und irgendwie anfängt, mal draußen abzuhängen. Man ist gerade noch so zwischen so Ostseeurlaub mit den Eltern und nächste Woche mit den Jungs durch Berlin ziehen, so. Und natürlich kommt, sage ich mal, auch Sido, ne, aus ein bisschen anderen Orten Berlin als wir jetzt, so, das kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen. Aber es war einfach, hat einen einfach maximal geprägt. Es war einfach Songwriting-mäßig, inhaltlich, Attitüde, was Ignoranz angeht, wie frech das einfach war. So, es war einfach, da war einfach alles am Start. So, es gab die deepen Songs wie irgendwie ein Teil von mir oder Bergab, so, wo man einfach, ich habe mir es vorhin auch nochmal durchgehört, wo man einfach immer noch Gänsehaut kriegt, wenn man es hört. Und natürlich ist es ja irgendwie auch so wie bei Klassikern, dass man immer auch so ein bisschen seine persönlichen Stories mit irgendwelchen Songs, ne, assoziiert und verknüpft. Und einfach ein sehr, sehr krasses Album. Schlechtes Vorbild war natürlich damals auch so der Hit vom Album. Also, und
war das so dem Album?
Ja. Und das war einfach krass. Hat einfach, glaube ich, so unsere Generation, würde ich auch sagen, echt so sehr, sehr stark geprägt.
Für mich persönlich auch Sido. Also für mich persönlich und die anderen sind der beste Deutschrapper.
Oh, also, das sind Hot Takes hier an der Stelle.
Ja, also natürlich gibt es wahrscheinlich Leute, die so krass so, es gibt natürlich Leute, die, was weiß ich, krass klicken können, die vielleicht noch krassere, realere Straßenarzt sind, die noch mal irgendwie auf der Street gerissen haben und es gibt auch hier die live vielleicht besser rappen und alles, was er heute macht, ausgeklammert, also es gibt auch immer noch geile Sachen, aber ausgeklammert, aber so der Attitüde einfach mit dem Wortwitz, mit der Leichtigkeit vor allem so also, und ja, einfach für mich persönlich so, sag ich.
Ja, geil. Bei Sido finde ich total spannend und das ist ja auch, also ohne Frage, auf jeden Fall ein aus dem ganz obersten Regal in der Geschichte dieses Genres, dass es je nach Alter auch unterschiedliche Wegpunkte seiner Karriere gibt, wo Leute einsteigen. Und das ist ja noch heute so. Ne? Also in der Pandemie sich so schlau mit der Show und mit den Leuten zu positionieren, plus die Pop-Singles, also damit Pop ja schon geentert, auch in seiner Karriere immer wieder an Stellen, wo man das überhaupt nicht, also wo andere noch gar nicht so weit waren oder das überhaupt nicht diesen Schritt hätten gehen können und wollen, ist er immer noch der gleiche Sido, der dann aber auf einmal dann in einer anderen Welt auftaucht. Und dann in der nächsten Sekunde wieder irgendein Radiomoderator einen auf die 12 haut und dann wieder Sido zu
werden. Ja, also ich meine,
das muss man auch dem neidlos anerkennen. Ja. Ja.
Kann ihm wirklich keiner was vormachen.
Absolut.
Ich meine, damals war ja noch dieser besoffene auf Jägermeister Sido im TV, wo von der Zeit, wo dieses Album war und wovon ich ihn kenne.
Und ja, das war natürlich auch einfach ein Schocker, also, ne? Das war einfach geil. So, man dachte einfach, der geht halt ins TV da, wo irgendwie alle Spießer sitzen und zeigt einen Stinkefinger und scheißt halt auf alles. So.
Geil, ja. Legende.
Auf jeden Fall ein starkes Album. Schönes Ding. Und etwas, worauf sich ziemlich viele einigen können, dass es krass ist, was er macht. Bei unserem Classic ist es ganz interessant, weil die das ist so one of your favorite artists. So. Und auch schon mit Hitpotenzial, aber in der Breite seines Werkes nicht so groß, wie es vielleicht Leute gemacht haben. Ist das so ein bisschen auf den Punkt, Yannick?
Ja, doch, würde ich mitgehen mit der Einleitung. Kid Cudi haben wir dabei. Sein Debüt-Mixtape A Kid Named Cudi. Das ist am 17.07. 15 Jahre alt geworden. Wie gesagt, sein richtiges Debüt, damals veröffentlicht über 10 Deep, eine Klamottenmarke und Fool's Gold Records. Day and Night ist so die krasse, ich glaube sogar immer noch seine kommerziell erfolgreichste Single, die ist da auf jeden Fall drauf. Und mit dem Mixtape ist er eingestiegen und dann Kanye West auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn dann zu Good Music geholt. Und ist halt das Tape, mit dem Cudi halt seine, wie Nico eben gesagt hat, vielversprechende Karriere gestartet hat, die dann ein bisschen anders verlaufen ist, als man hätte vielleicht vorher gesehen. Und es ist erst das Mixtape erst jetzt Juli 22 zu Spotify und so gekommen. Vorher war das quasi nur quasi auf Festplatte zu hören. Ich weiß damals, ich habe es echt extrem gefeiert. Bei mir Kid Cudi damals so ein bisschen Pendant zu Mac Miller, den ich auch sehr, sehr liebe. War Kid Cudi so der andere Artist, den ich damals sehr, sehr viel gehört habe, mit dem ich so ein bisschen groß geworden bin. Kann aber auch irgendwie total verstehen, wenn man diesen musikalischen Ansatz nicht ganz so fühlt, weil man ja schon, finde ich, in allen seinen Werken so sehr, sehr den Kanye West raushört, dieses Experimentelle und Sachen anders machen und anecken, ja, aber, soundtechnisch, aber, optisch, wie auch immer.
Ich sag dir ehrlich, die geilsten Lieder von Kanye West sind und Kid Cudi und er ist ultra, also ich feiere Kid Cudi auch unnormal. Und wie gesagt, also ich habe halt die ganzen hier Welcome zu Heartbreak oder 808 diese Sache von Kanye West habe ich natürlich auch tot gepumpt und da die Songs mit Cudi da drauf, dieses Welcome to Heartbreak und so, das ist einfach überkrass. Ja. Also, ich habe wirklich die geilsten Songs von Cudi meiner Meinung nach mit Cudi. So.
Ja.
Und ich kenne mich leider auch nicht mit ihm als Künstler so aus, inwiefern er so. Kann mir bestimmt auch vorstellen, dass der Kanye, das ist jetzt eine reine Vermutung, so ich will wieder hetzen, dass der Kanye hier und da auch echt geholfen hat.
Absolut. Ich glaube, da kannst du ehrlicherweise fest von ausgehen. Und, und das ist ja aber auch wieder das ist ein anderer Punkt drin, das wäre ja noch wieder ein neues Thema. Das ist ja auch nicht schlimm. Weil man, glaube ich, in den USA, was das angeht, ja auch noch, was ja auch in Deutschland oder in Europa stärker wird, aber ein ganz anderes Selbstverständnis dafür hat, wie man kreative Prozesse entwickelt und da in einer Crew gemeinsam, in einer Crew gemeinsam versucht, das Beste daraus zu machen. Und manche packen sich halt zusammen und nennen sich Toyota Records und machen daraus was und manche machen es nicht. Und der eine wird halt erfolgreicher als der andere, aber ich glaube, die Credits sorgen dafür, dass man weiß, wem das Hack gehört bei der ganzen Sache. Und ich bin auch nie ganz reingekommen bei ihm, kann aber den einen Song natürlich wie jeder.
Dolo, Mega-Song. Dieses Pursuit of Happiness, da auch dieser Ultra-Song, dieses
Pursuit.
Ja. Ich meine, wenn die Songs über 15, 20 Jahre laufen, dann will man da noch sagen.
Ja.
Wenn es 100 Leute geschrieben haben, immer noch krasse Leistungen.
Genau. Dinge, die man erreichen sollte. Wir haben auf jeden Fall auf unserer Bucketlist ein langes, ausführliches Gespräch mit Toyota Records jetzt abgehakt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat richtig Spaß gemacht.
Danke euch, Nico. Es war mir ein Vergnügen.
Wir sehen uns im Moshpit irgendwo versprochen.
Safe. Hoffentlich mal in dem Live dann, wa?
Ja, Yannick und
Hip-Hop.
Ich Arm in Arm.
So sieht's aus.
Hip-Hop Open oder Heroes oder sowas, bestimmt. Ja. Oder sei es für deine
Mal gucken. Ich bin relativ zeitnah im Urlaub. Hip-Hop oben kann ich leider nicht, aber es läuft nicht weg. Wir werden uns wiedersehen. Danke euch.
Auf jeden Fall. Haut rein, ja.
Vielen Dank. Danke, Yannick. Das war der Backspin Stammtisch. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.